Hallo und willkommen. Hier ist eine weitere Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Sie wissen, wie das läuft. Ein Thema und vier Bücher dazu. Und heute wirklich kann das Thema eigentlich nicht groß genug und aktueller sein. Das Oberthema lautet nämlich heute die USA. Und wir beginnen mit einem Buch, das in den Vereinigten Staaten schon ordentlich für Wirbel und Begeisterung gesorgt hat. Die Topeka-Schule von Ben Lerner. Herr Wegner, wir schreiben das Jahr 1997, wir lernen Adam kennen, der ist, kann man sagen, beliebt und cool, schon, ne? So, der findet so seinen Weg. Seine Eltern, die sind in einer psychiatrischen Einrichtung tätig. Wie ist denn das Verhältnis innerhalb dieser Familie?
Interessant, sehr interessantes Verhältnis. Das ist so ein Überflieger, dieser Adam Gordon.
Okay.
Der hat eine hervorstechende Begabung, das ist Sprache, der ist ja redegewandt, der ist Debattierer. Mhm. Das betreibt er so als eine Art Leistungssport in seiner Highschool. Er ist sich aber dessen bewusst, dass das eigentlich etwas für Nerds ist. Heimlich ist er auch noch Dichter. Er ist sich dessen bewusst, dass das, wie er sagt, etwas für Pussys ist. Mhm. Er versucht sich da also so ein bisschen männlicher zu markieren, als er ist. Seine Eltern sind sehr erfolgreiche Psychologen. Die Mutter, feministische Psychologin, hat einen großen Bucherfolg. Der Vater etwas weniger erfolgreich. Jane, die Mutter, Jonathan, der Vater. Der Vater spezialisiert darauf, strauchelnde Jungs, Lost Boys aus Topeka irgendwie, also die vor lauter Männlichkeit und Gewaltfülle, in der sie so leben, im Grunde genommen der Welt abhanden kommen, die therapiert er. Und das ist das Setting der Familie, das ist das Setting des Familienromans und da ist ordentlich Spannung drauf. Mhm. Die Mutter muss mit einer Missbrauchsgeschichte umgehen, der Vater macht so ein paar Dinge, die ehemäßig nicht sonderlich legitim sind.
Okay.
Die ganze Chose ist dadurch destabilisiert, dass die Mutter plötzlich sehr erfolgreich war mit einem Buch. Und in dieser Gemengelage wächst Adam auf.
Und dann lernt Adam Darren kennen, der interessanterweise ein Patient des Vaters ist. Und da prallen was für Pole aufeinander?
Da prallen Welten aufeinander. Also dieser Ort Topeka, das ist so ein relativ, den gibt es ja wirklich in Kansas. Mhm. Da ist der Ben Lerner auch groß geworden, aufgewachsen. Das ist eigentlich eine relativ homogene Veranstaltung. Die gehen alle zusammen auf diese lokale Highschool. Adam gehört dann eher zu so einer Art Upper Class. Das ist jetzt nicht so extravagant markiert, aber er gehört da eher zum liberal-intellektuellen Milieu, jüdischer Hintergrund. Und dieser Darren, das ist jemand, der dann eher aus einer Art Unterschicht stammt. Der ist etwas nicht nur weniger begabt, sondern eigentlich etwas minder bemittelt. Und ist dann eigentlich so eine Art Mobbing-Opfer für so Leute wie Adam und seine Kohorte. Aber die finden irgendwie zusammen, die finden in den einschlägigen Kontexten von Party machen und so weiter zusammen. Adam mit seiner Eloquenz und seiner Redegewandtheit positioniert sich da so ein bisschen als Battle-Rapper. Und das ist so ein Kontext, in dem die zusammenfinden.
Das klingt sehr, sehr interessant, aber klingt noch relativ normal. Wenn man sich allerdings die Kritiken anguckt, die ja wirklich himmelhoch jauchzend eigentlich international sind, wo ist denn dieses Besondere bei diesem Buch? Wo packt es einen am allermeisten?
Verschiedenes. Also Sally Rooney hat gesagt, die Zukunft des Romans ist angebrochen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bedeutet. Ich habe sie auch nicht gefragt, aber ich stelle mir vor, dass sie sich, wie ich auch, und das wäre die Antwort auf die Frage, dafür begeistert, also diese Merkmalskombination, diese Verschränkung aus intellektueller Durchdringung dieses Provinz-Settings in den späten 90er Jahren als eine Art prägender Moment, der quasi in diese unselige Gegenwart führt, in der wir leben. Also im Grunde etwas bombastisch, würde man sagen, das Gegenwartsdiagnostische, was dieser Roman leistet.
Also wirklich, wie es ja manchmal so schön steht, Vorgeschichte.
Ja, es ist tatsächlich eine Vorgeschichte. Also also im Grunde genommen, dieser Roman wird erzählt 20 Jahre später. Ja? Mhm. Adam ist ein renommierter Dichter, er kehrt nach Topeka zurück und er trifft Darren, der mit so einer Make America Great Again Kappe rumrennt. Und diese beiden Jungs, die früher zumindest eine Sprache miteinander hatten, die könnten einander fremder nicht sein. Mhm. Und der Roman schildert, wie es dazu kommen konnte. Und er tut es auf eine Weise, die literarisch herausfordernd ist, anspruchsvoll, ambitioniert, aber sehr, sehr ergiebig, wenn man sich darauf einlässt. Lerner als Lyriker, das merkt man dem Roman an. Also es ist sprachlich, es ist ungemein aufgeladen, es ist sehr kräftig. Es ist jetzt gar nicht so sehr metaphernreich, aber es ist sozusagen der volle Umfang dessen, was Sprache kann. Das tut Lerner als Autor, als Literat. Aber das ist natürlich auch Thema des Buches, weil eben Battle Rap, Debattieren, Sprachlosigkeit, die Sprachen der Politik, die leere Sprache der Politik, ja, das wortreiche Umkreisen von Leere im Grunde genommen als kollektives Problem, die Sprache der Therapie, der Psychologie, also das sind die Themen des Buches und wie das miteinander verdichtet ist, das ist meisterhaft.
Kommen wir jetzt bei den nächsten Büchern, muss man sagen, zu einer wahren Ikone der afroamerikanischen Literatur. Kommen wir zu Maya Angelou und den beiden Büchern Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt und Was für immer mir gehört. Herr Lörsch, bevor wir uns jetzt diesen beiden Büchern widmen, kurz eine Angabe, wer ist diese Frau? Was macht sie zur Ikone?
Naja, Maya Angelou ist die Ikone des afroamerikanischen Erzählens. Sie ist das geworden durch diverse Rollen und Tätigkeiten in der amerikanischen Öffentlichkeit, aber den Beginn markiert im Grunde für eine breite Öffentlichkeit die Veröffentlichung des Buches Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Das ist 1969 und damit leistet sie im Grunde Pionierarbeit. Ja, also sie erzählt, also die Frage ist dabei, wer darf eigentlich sprechen 1969? Wer darf repräsentiert sein? Was soll in den Büchern vorkommen? Was ist eine erzählenswerte Geschichte? Und das ist mit diesem Buch, schlägt das eine Bresche und macht es plötzlich möglich, dass eine junge schwarze Frau von ihrem Aufwachsen ein Memoir erzählt, ihre Lebensgeschichte schreibt.
Und das ist ja der erste Teil von, ich glaube, mittlerweile 7, nicht wahr?
Genau, der erste Teil.
Und wir sehen jetzt, also das war 1969, danach, und das kommt jetzt raus, ist Was für immer mir gehört. Welche Zeiträume beschreiben denn diese Bücher?
Also 1969, da sind wir in den 30er Jahren im Süden Amerikas. Da ist also, das ist alles noch vor Voting Rights Act, vor der Bürgerrechtsbewegung. Da ist im Grunde die Rassentrennung total. Da gibt es Armut, da leben hinter der Bahntrasse, die weiße Siedlung, davor die schwarze Siedlung, alle arbeiten auf den Baumwollfeldern und werden ausgebeutet. Und da ist die junge Maya ist dort, kommt da an, da ist sie 4 Jahre alt. Sie wird von ihrer Mutter in einen Zug gepackt mit einem Adressschild drauf. So, jetzt musst du weg, weil die Mutter will ein anderes Leben führen. Die will ihre Showbusiness-Karriere als Sängerin vorantreiben. Und dann wird die kleine Maya zu ihrer Großmutter geschickt, weit tief in den Süden und wächst dort mit ihrem Bruder in dem, ja, das ist so ein verwunschener Kramerladen der Großmutter auf. Also, das ist auch das Tolle an dem Buch oder die Magie an dem Buch, dass einerseits da so eine kindliche Perspektive, so ein Neugier-, Entdeckergeist, Pioniergeist, Fantasie auf diesen Kramerladen tritt und dieses Spiel, das das bedeutet und gleichzeitig aber im Hintergrund auch immer diese Grausamkeit, diese Repression und diese Unterdrückung des schwarzen Lebens stattfindet.
Und das wird jetzt mit Was für immer mir gehört fortgesetzt. Die Kritik, die zielt ja gerne auch auf die Sprache der Autorinnen ab. Was macht die so besonders?
Naja, Maya Angelou ist im Grunde Lyrikerin. Und das merkt man, das ist jetzt Prosa, das ist erzählt. Da gibt es keine Reime und dergleichen. Aber es hat natürlich diese Vorliebe für Rhythmus und für das richtige Wort, für den richtigen Klang. Und das ist unheimlich mitreißend und einfach schön. Und ja, die Gegenwehr, also die Sprache ist die Gegenwehr gegen diese Umstände. Also es geht um die weltverändernde Kraft der Worte. Und trotz aller Widerstände und trotz aller Repression und Gewalterfahrung sind das die richtigen Worte und die Schönheit der Worte, die Schönheit der Fantasie und die Zärtlichkeit, die Worte bedeuten, indem man in Kontakt tritt. Die können das überkommen dann.
Klingt spannend. Ich habe gesagt, 7 Bücher, 7 Memoirs gibt es mittlerweile in englischer Sprache. 2 jetzt hier bei Surkamp erschienen. Wie geht's weiter?
Naja, es geht sukzessive weiter. Wir haben Maya Angelou im Grunde wiederentdeckt. So, ja, also da gab es in Amerika ist das im Grunde Schulbuchlektüre und ein ganz zentraler Bestandteil der US-amerikanischen Kultur. Da gibt es, Leute nehmen auf Maya Angelou Bezug wie Toni Morrison, Beyoncé, Barack Obama, das ist im Grunde eine ganz, ganz zentrale Säule. Und bei uns in Deutschland ist diese Rezeption, setzte die nicht richtig ein. Das Buch, das erste Buch, das gab es zwar. Und dann ist die Autorin 2014 verstorben. Und mit diesem Schwung und diesen nochmal darstellen, haben wir uns dann daran gewagt, jetzt diesen Schatz Maya Angelou zu heben. Und wir werden weitermachen, wir werden den dritten Band veröffentlichen im nächsten Frühjahr. Wir werden ein Gedichtband im November rausbringen. Also wir werden jetzt dieses Gesamtwerk Maya Angelou und diese Ikone zur Darstellung bringen.
Kommen wir jetzt hier beim Thema USA zu einem Buch, das ziemlich heftig ist. Man kann es gar nicht anders sagen. Und zwar ist es ein Buch über die Geschehnisse am 11. September, aber wirklich anders beschrieben, als wir es bisher lesen konnten. Das Buch zusammengetragen hat Garrett M. Graff. Es heißt Und auf einmal diese Stille. Herr Lörsch, es gibt mittlerweile, ich habe es gerade kurz erwähnt, unzählige Bücher über den 11. September und was da passiert ist. Jetzt hat Garrett Graff ein anderes Buch geschrieben. Was für ein Buch ist das über den 11.
September? Ja, Graff hat eben ein ganz besonderes Buch geschrieben. Graff hat die Oral History des 11. September geschrieben. Oral History, das ist ein Verfahren, das aus Amerika stammt. Mittlerweile gibt es hier auch einige Nachahmer. Das ist im Grunde, hat Graff alles, was es an Dokumenten, Interviews, Funksprüche zum 11. September gibt, also Originalaufnahmen von Mitarbeitern in den Twin Towers, von Feuerwehrmännern, von Polizisten bis hin zu George W. Bush, diese Interviews gesammelt, versammelt und dann kompiliert und geschnitten in eine fortwährende Erzählung. Es sind also kurze Schnitte, die dann den 11. September chronologisch nacherzählen. Also das beginnt morgens tatsächlich mit dem einzigen Amerikaner, der nicht auf der Erde ist, sondern auf der ISS, der anruft und sagt, wie geht's euch, was ist los? Und ihm dann sagen, ja, wir haben nicht so einen guten Tag. Und der tatsächlich so aus dem Fenster der ISS schaut und dann die Twin Towers brennen sieht. Und von dort geht es dann wirklich Minute um Minute, wird dieser Tag nacherzählt. Und diese Dramaturgie des Tages, also das ist überwältigend.
Wie lange hat der Autor gebraucht, um sowas zusammenzutragen? Weil es ist schon eine Fleißarbeit, oder?
Ja, also das eine ist natürlich das Material sichten und in die verschiedenen Memorial Museums das so und dann aber auch zu ergänzen. Der Autor hat Interviews selber auch noch geführt, um Lücken zu schließen.
Das Ding ist, ich habe es am Anfang kurz gesagt, es ist sehr, sehr, sehr heftig. Aber was macht für Sie diese Energie dieser Interviews, dieser Soundschnipsel, die der Mann zusammengetragen hat, aus?
Ja, also Heftigkeit, dieses Buch bedeutet im Grunde eine große Überwältigung. Und diese Überwältigung, die speist sich aus zwei Dingen. Einmal, dass man im Grunde mit diesem Ereignis, jeder auf der Welt, der damals bei Bewusstsein war sozusagen, hat schon eine Verbindung zu diesem Ereignis. Und mit dem Lesen dieses Buches stellt sich diese Verbindung eigentlich instantan wieder her. Und dann kommen in diesem Raum, das ist ja sehr kompakt, es ist ein Tag, es gibt so und so viele Leute, die das machen. Und dann wird man in diesen Raum wieder reingestoßen und dann gibt es so Mikrodramen und man folgt verschiedenen Schicksalen. Und das ist so berührend und überwältigend und heftig. Aber gleichzeitig ist das auch wahnsinnig hoffnungsvoll.
Also da
ja, wie reagieren Menschen auf die Katastrophe? Also was bringt ein Unglücksfall an Gutem hervor, am Zusammenstehen? Dieses Hoffnungsvolle, was bringt das in Menschen hervor, konfrontiert mit so einer Katastrophe?
Das bedeutet also, selbst wenn man jetzt schon viele Bücher über diesen schrecklichen Tag gelesen hat, das bringt noch eine neue Facette rein.
Das ist im Grunde das Buch über diesen Tag. Also das Buch wird bleiben, das Buch gibt authentisch wieder, wie sich dieser Tag aufgebaut hat, wie sich der Tag im Grunde verändert hat von, naja, wir haben eine Flugzeugentführung, die kriegen wir schon wieder die kriegen wir schon wieder gelandet, bis zu Amerika ist unter Beschuss und wir müssen uns wehren. Und all diese Blickpunkte aus Mediensicht, einzelne Schicksale, Politik, das wird da erfahrbar. Und wir haben jetzt auch, das Buch ist vor 2 Wochen bei uns rausgekommen und es gibt ganz interessanterweise unheimlich viele Reaktionen von jungen Menschen, die da noch nicht beim Leben waren oder das noch nicht mitgekriegt haben, die dann sagen so, jetzt verstehe ich das eigentlich, jetzt verstehe ich diesen historischen Tag. Und das ist im Grunde auch das Buch. Also es ist ein herzzerreißendes Logbuch eines historischen Tages.
Und damit sind wir auch fast schon wieder durch mit diesem Suhrkamp Espresso. Aber vor dem Ende steht natürlich immer unser kleiner Seitensprung, wo wir ein Buch aus einem anderen Verlag Ihnen versuchen näher zu bringen. Heute ein ziemlich kleiner Verlag. Aber das werden Sie gleich selber hören, und zwar von Herrn Lörsch. Herr Lörsch, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe ein wundervolles Buch, ein kleines Buch, Kunstwerk mitgebracht. Claudia Rankine Citizen heißt es. Ist erschienen bei Spectre Books, einem sehr sympathischen Indie-Verlag aus Leipzig. Claudia Rankine Citizen, das ist im Grunde so ein, ist zentral, es geht um Rassismuserfahrung, auch in diesem Buch. Aber es ist so ein bisschen anders gewirkt. Es ist ein Sprachkunstwerk in dem Sinne, dass da jetzt, es kommen essayistische Parts vor, es kommt Lyrik vor, es kommen auch Bildstrecken vor. Da ist zum Beispiel eine Bildstrecke von dieser Kopfnuss von Zinedine Zidane, die dann quergeschnitten wird mit den rassistischen Beleidigungen, die er erfahren hat, von seinem Gegenspieler, quergeschnitten mit Ausschnitten von, Zitaten von James Baldwin. Unheimlich fein, klug, irgendwie poetisch, schön, aber nichtsdestotrotz politisch auf die Gegenwart bezogen, auf den Umstand und das Erbe des Rassismus anprangernd. Ein wahnsinnig eindrückliches und tolles Buch.
Vielen Dank. Ja, und das war es jetzt aber wirklich. Das war diese Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Wir freuen uns selbstverständlich an dieser Stelle jetzt schon, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss.